Wir kommen zur Offenbarung 3. Ich lese uns das Sendschreiben an Sardes. Dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenigen Namen selbst in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Vielleicht, bevor wir uns das Sendschreiben Sardes ansehen, was zur aktuellen Situation, ich denke, ich schaue einfach von den prophetischen Wort her auch wichtig, wäre es ja jetzt nicht als Thema, da sind wir genau 6 Kapitel zu früh dran, um das zu behandeln. Ich möchte nicht spekulieren, aber etwas ist eindeutig. Und zwar, wenn man die Bibel kennt, dann weiß man, dass bei Offenbarung 9, bei der 6. Posaune, ein ungeheurer Weltkrieg starten wird, der ein Drittel der Menschen töten wird. Und von daher hat es immer eine große prophetische Bedeutung, wenn irgendwas im Nahen Osten passiert, wenn irgendwo von Krieg die Rede ist. Und was ganz wichtig ist, immer wenn der Irak eine Rolle spielt, weil der Irak steht für Euphrat, ich darf nur die Landkarte angucken, dann sieht man, was da los ist. Immer wenn man sieht Euphrat, immer wenn man sieht der Nahe Osten, dann haben wir letztendlich entweder wieder einen Vorläufer wie beim letzten Krieg oder irgendwann ist halt dann die 6. Posaune. Ich persönlich bin schon jahrelang überzeugt, dass wir weit zwischen Offenbarung 6 und 9 irgendwo dazwischen sind. Das ist für mich keine Frage. Es ist halt so, ich bin kein Prophet, ich kann nicht darauf hinsitzen, sondern es ist einfach meine Erkenntnis von der Schrift. Ob das stimmt, das wird sich zeigen. Was ganz wichtig ist, auf jeden Fall sagt die Bibel, dass vor der Wiederkunft Jesu ein Weltkrieg sein wird, wo ein Drittel der Menschen sterben wird. Und dieser Weltkrieg wird beginnen im Irak. Das heißt im Euphratland. Und muss man ganz nüchtern sehen, was hochinteressant ist, wenn man die Nachrichten verfolgt, ich weiß nicht, ob es dazu komisch, ich habe keine Zeit mehr gehabt, aber die NATO wird vermutlich zugestimmt haben, dass jetzt nicht ein Terroristenakt das Problem ist, sondern dass der Kriegsfall eingetreten ist. Das heißt, dass die anderen 17 oder 18 NATO-Länder Beistand leistet wie immer Kriegsfall. Das heißt, dass Krieg ist. Und in dem Moment, wenn sich rausstellt, dass der Saddam Hussein dahinter steckt, wo ich fast sicher bin, der Bin Laden, das ist so eine Marionette, die vorne rumtanzt, aber da steht Staaten dahinter, da steht Geheimdienste dahinter, wenn das tatsächlich der Fall ist, dann haben wir einen Krieg. Und dann wollen wir mal sehen, was der Russe macht. Weil Gog und Magog ist immer nur da. Und die Bibel sagt immer nur, dass Gog, Magog und Kedar sind die Araber. Es gibt nämlich keine Palästinenser, es gibt bloß Araber in der biblischen Prophetie. Und Kedar und Gog und Magog werden sich verbünden. Und dann haben wir hier Konstellationen, die vielleicht nicht ganz ungefährlich sind. Bloß so viel zu der Sache. Ich kann es nicht 100% sagen, wie das sich abwickelt. Es sind so, dass in der Prophetie ist ja immer so, dass sich steigert. Es sind Vorläufer. Schon beim letzten Krieg war es mir nicht so ganz wohl. Es sind immer Vorläufer. Und irgendwann dann ist der Höhepunkt erreicht und dann kommt der Richtige. Also von daher ist es zumindest wichtig, dass man es beobachtet. Man sieht aber, wie schnell das geht, auch zeitgeistmäßig. Man sieht auch, es gibt ganz andere Entwicklungen, wie man glaubt hat. Niemand hat gedacht, dass jemand Amerika ergreift. Niemand hat glaubt, dass das dann zu solchen Situationen kommt wie jetzt. Es geht so blitzschnell und da sieht man, wie Prophetie sich völlig anders erfüllen wird, wie wir denken. Wir wissen bloß eins, der dritte Weltkrieg fängt da im Irak. Laut Bibel. Ein Drittel wird sterben. Und was heißt, wissen wir nicht. Ob das jetzt das ist oder bloß ein Vorläufer, das ist ja egal, aber es ist gefährlich genug und endzeitmäßig genug. Was ganz gefährlich ist, wenn man das jetzt sieht, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ist mir leider nicht gelungen, mehr Zeitungen heute zu organisieren. Ich versuche es dann morgen. Gestern war es so, dass zumindest auf palästinenser Seite ein ungeheurer Jubel war und der Schrei nach mehr Terrorismus. Heute zum Beispiel in der Südwestpresse, im Zack, kommt kein Ton davor, aber nicht mal ein Piep. Und da sieht man, wie mehr gelogen wird, pressemäßig, wie da vertuscht wird, wie genau das rübergebracht wird, was da letztendlich gehört werden soll. Und es geht letztendlich wieder gegen das Volk Israel, das ist gar keine Frage. Aber die Prophetie wird sich erfüllen. Was auch interessant ist, wenn man jetzt sieht, wie sich die Muslime darstellen. Das ist hochinteressant, wenn man das alles beobachtet. Also, da braut sich langfristig was zusammen. Dass die Prophetie der Bibel erfüllen wird. Aber, gut. Kommen wir zum Thema, das uns näher betrifft. Weil das Sendschreibe in Sardis, das betrifft damit für sich von der Kirchengeschichte her. Wir haben ja gesehen, dass die Sendschreibe immer eine kirchengeschichtliche Epoche ablichten. Und dieses Sendschreiben betrifft im Prinzip die Zeit der Reformation. Das heißt, es betrifft diesen Aufbruch, man hat ja vorher gesehen, wie Thyatira eher die Hochblüte des Katholizismus gezeigt hat. Dann Sardis, die Zeit der Reformation. Jetzt kommt was interessant. Es ist ja eindeutig von der Bibel her, dass jedes Sendschreiben nicht nur eine Epoche, sondern eine bestimmte Gefahrenquelle, auch für die Endzeit, letztendlich darstellt. Und es ist interessant, es war für mich auch neu, einfach zur Kenntnis zu nehmen, wie selbst bei den modernen Theologen das Wort Endzeit ein Begriff ist, bloß es wird halt verdrängt. Aber dass das biblisch, sagen wir, eindeutig irgendwann passiert, sagen wir, da kommen wir nicht drum rum. Und was hier jetzt eben für uns interessant ist, und das ist ganz wichtig, Gott hat diese 7 Sendschreiber vor die prophetische Stelle gesetzt mit einem einzigen Grund. Und zwar der Grund ist, dass wir bereit sind, wenn etwas passiert. Und wir haben ja in den letzten paar Mal gesehen, wie das alles letztendlich auf die Endzeitsituation reagiert. Und hier haben wir das Sendschreiber, das bis an die Substanz des Gläubigen geht. Das heißt, wenn man hier das verliert, dann hat man verloren. Interessant ist, dass Sardis eigentlich sowas wie Überrecht bedeutet. Wir reden ja gern vom Überrecht, von denen, die übrig bleiben, von denen, die Gott treu bleiben. Und genau das ist da eigentlich auch gemeint. Es meint Überrecht, ein Entronnener, ein Übriggebliebener, Entkommener, ein Flüchtling, ein Fliehender. So in etwa ist die Bedeutung. Das Wort kann auch nur Schild heißen, aber schon eine Bedeutung, die jetzt nicht unbedingt gesichert ist. Es ist abgeleitet von dem hebräischen Wort Sarit. Das kann man nachgucken im Josua, wo die Städte nochmals vorkommen. Und Sardis war die Hauptstadt von Lydien in Kleinasien. Und sie liegt ca. 80 Kilometer nordöstlich von Smyrna entfernt. Also wieder mitten im Herzstück von diesem Kleinasien, wo die ganze Sendschreibe sich abspielt. Was interessant ist von der Geschichte her, wer sich interessiert, es gibt ja dieses Sprichwort vom König Krösus, wo man immer sagt, ich bin kein Krösus. Krösus war der rechte König der Welt. Und dieser Krösus hat in Sardis gewohnt. Also man sagt sogar in einer Quelle, ich habe es nicht draufgeschrieben, weil es ist ein bisschen spekulativ, aber in einer Quelle heißt sogar, dass in Sardis das Geld erfunden sei. Also zumindest hier eine hochinteressante Stadt. Und was jetzt hier wichtig ist, wenn wir uns das angucken, der Herr Jesus offenbart sich dieser Gemeinde und zeigt hier etwas, das von letzter Bedeutung ist. Und zwar zeigt hier gleich im ersten Vers, und zwar, dass er der Träger des siebenfachen Gottesgeistes ist und dass er die 7 Sterne, das heißt alle Verantwortlichen einer Gemeinde in der Hand hat. Und da kommen wir sofort zu diesem absolut entscheidenden Punkt der Heiligen Schrift, dass letztendlich, was sich im Leben eines Gläubigen abspielt, was sich im Leben einer Gemeinde abspielt, letztendlich immer eine Sache ist zwischen demjenigen, den einzelnen Gläubigen, der einzelnen Gemeinde und dem Herr Jesus selber. Er ist der Herr der Gemeinde. Und er ist der, der letztendlich alles steuert. Und darum betont er hier. Er sagt hier, er hat das siebenfache Gottesgeist, das heißt die Fülle des Heiligen Geistes. Und gleichzeitig hat er alle Verantwortlichen in seiner Hand. Das ist alles nur Sache zwischen ihm und uns. Ist hochinteressant, als 1937 die exklusive Versammlungen verboten wurden. Da waren die Brüder so geistlich, dass sie hingegangen sind. Sie gingen dann teilweise zum Beispiel wieder Bruder Braun bis ins KZ. Auf jeden Fall sind sie hingegangen und haben gesagt, was haben wir vor Gott getan, dass Gott zulässt, dass dieses Regime unsere Versammlungen schließt. Das heißt, es ist eine Sache nicht zwischen uns und Nationalsozialismus, es ist eine Sache zwischen uns und Gott. Wir haben Grund, Buße zu tun, weil er unsere Versammlungen hat schließen lassen. Und ich glaube, es ist der entscheidende Punkt, auch in der Endzeit. Wenn in der Endzeit Dinge passieren, die wir uns nicht vorstellen können, wenn in der Endzeit vielleicht schlimme Dinge passieren, dann muss es uns klar sein, als Gemeinde der Endzeit, dass es immer nur eine Sache zwischen Gott und uns ist. Es hat nichts mit dieser Welt zu tun. Mit diesem total teuflischen Zeitgeist, der sich hier abspielt. Es hat auch nichts mit diesen politischen Konstellationen zu tun. Es ist immer eine Sache zwischen Gott und uns. So wie jeder vor uns am Schluss dastehen wird, es wird nur davon abhängen, wie wir zum Herr Jesus stehen, und so wie die Gemeinde da steht, wird davon abhängen, wie sie zu ihm steht. Er hat alle in der Hand. Und er hat das siebenfache Gottesgeist. Und jetzt möchte man betrachten, dass er es versteht, was er hier meint. Die Bibel sagt, dass der Jesus das siebenfache Gottesgeist hat. Da müssen wir zuerst in Jesaja 11, Vers 1 und 2 hinein. Dort heißt es, es wird ein Spross aus dem Stumpfe Isais hervorgehen und ein Schoß, da steht das Wort Nezer, da kommt das Wort Nazarener her, aus seinem Schoß, aus seinen Wurzeln hervorbrechen. Auf demselben wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Wenn man es zählt, sind genau sieben Eigenschaften. Hier haben wir das siebenfache Gottesgeist. Hier ist schon prophetisch eindeutig. Der siebenfache Gottesgeist wird sich total zentrieren auf einer Person, nämlich auf der Person Jesu. Das ist jetzt auch ganz wichtig. Wir haben ja gesehen, wie in der Kirchengeschichte, wir haben es teilweise selber erlebt, Verführungen geschehen, wo man letztendlich versucht, den Menschen klarzumachen, dass sie die Fülle des Heiligen Geistes bekommen können durch bestimmte Techniken, durch bestimmte Lehren, durch bestimmte Regeln, durch bestimmte Erlebnisse. Aber die Bibel sagt ganz klar, der einzige Absolutträger des Geistes Gottes, des siebenfachen Gottesgeistes, ist der Jesus selber. Das heißt, die Fülle des Heiligen Geistes gibt es nur an einer Stelle, nämlich beim Herrn Jesus. So wie er alles in der Hand hat, so wie er die Gemeinde steuert, wie alles von ihm abhängt, so hängt auch unser geistlicher Stand, ob wir in der Fülle des Geistes leben oder nicht, nur von Herrn Jesus ab, sonst von gar nichts. Und das wird eine ganz große Rolle spielen auch in der Endzeit. Wenn man in der Endzeit zum Beispiel Panik kriegt und dann plötzlich sagt, was muss ich tun? Was muss ich tun, um zu überleben? Dann kommt man ja auf die tollste Idee. Es gibt Gläubige, die lagern dann Konserve-Ei und alles Mögliche. Gell? Da kommt das Verrückte. Ich bin auf die verrückteste Idee gekommen. Ich schaffe einmal hoch aus. Ich habe mal überlegt, ob ich meine Rebschnur, meine 30 Meter oder 20 Meter Rebschnur mit den Koffer rein tue. Das ist so Quatsch. Gell? Inzwischen ist mir das voll. Eigentlich alles Quatsch, weil letztendlich stehst du mit des Herrn Hand und von dem hängt alles ab. Das heißt, man braucht auch keine Panik zu bekommen, sondern muss sich nur bewusst sein. Egal was passiert, das ist eine Sache zwischen mir und dem Herrn. Je klarer ich dem Herrn nachfolge, je klarer ich gehe, je weniger wird passieren. Und je mehr ich mich ihm hingebe, je wärmer ich mit dem Heiligen Geist erfüllt sei, je mehr wird er mich leiten dahin, wo er mich leiten will. Und wenn Gott will, dass ich stirb, dann stirb ich halt. Das gehört auch dazu. Das muss man ganz nüchtern sehen. Kostbar ist der Tod des Frommen in den Augen Gottes, steht in den Psalmen. Und wenn dann Gott will, dass ein Gläubiger stirbt, dann stirbt er halt. Johannes 3, Vers 34. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Das heißt, der Jesus ist der Einzige, wo der Heilige Geist nicht nach Maß ist, sondern wo die absolute Fülle ist. Wenn man jetzt da hineingeht ins Alte Testament, dann begreifen wir ein paar Dinge, die für die Endzeit eine Rolle spielen. Wenn wir Kraft brauchen, um in dieser Endzeit zu überleben, um zu widerstehen, wenn wir Fülle des Geistes brauchen, dann hat es immer nur eine einzige Quelle, wo wir es herbekommen vom Herr Jesus. Das ist mal eine ganz entscheidende Rolle. Die Fülle des Heiligen Geistes ist nur bei ihm. Wenn man dann weitergeht, diesem siebenfachen Gottesgeist nach, was das bedeutet, der Jesus sagt es ja nicht umsonst. Er sagt, ihr seid in meiner Hand und gleichzeitig habe ich die Fülle. Sacharja 3, Vers 9. Das spielt eine ganz große Rolle. Siehe, der Stein, welchen ich vor Josua gelegt habe, auf einen Stein sind sieben Augen gerichtet. Siehe, ich gabe seine Inschrift ein, spricht der Herr der Heerscharen, und will die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen. Das heißt, hier erklärt die Bibel praktisch, dieser siebenfache Gottesgeist, der hier bildlich dargestellt ist, durch die sieben Augen Gottes, wir kommen nachher gleich drauf, wenn wir es in der Offenbarung studieren, dieser siebenfache Gottesgeist, hier in Sacharja sind es die sieben Augen Gottes, der hat nur ein einziger Fokus, eine Perspektive, ein Ziel, wo er drauf letztendlich, ich sag's einmal, leuchtet, wo er drauf blickt. Und das ist dieser Stein. Und von diesem Stein wird gesagt, dass die Sünde des Landes an einem Tag hinweggenommen wird. Das heißt, der Herr Jesus selber ist im totalen Blickfeld vom Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist als siebenfacher Gottesgeist wirkt im Leben eines Menschen und wirkt in einer Gemeinde, dann ist im Zentrum immer Jesus Christus selber und sein vergossenes Blut, nämlich die Vergebung der Sünde. Dann hat hier nichts anderes Platz. Das ist im Zentrum, die anderen Dinge sind Nebendinge, die gehören genauso zum Gemeindeleben. Aber im entscheidenden Blickwinkel, wo letztendlich auch der Heilige Geist drauf leuchtet, und was er beleuchtet haben will, ist letztendlich der Herr Jesus selber mit seinem vergossenen Blut. In Johannes 16, Vers 14 wird es nochmal betont. Warum mir das so wichtig ist für die Endzeit, das hat einen ganz einfachen Grund. Wir werden in der Endzeit unter Umständen in Situationen kommen, die wir vielleicht nicht einmal ahnen können, was da alles passiert. Und von daher wird es absolut notwendig sein. Und darum ist auch hier bei den Sendschreiben so dargestellt, dass wir genau wissen, wie man geistlich vorgehen muss, dass man in der Fülle des Heiligen Geistes lebt und wo unsere Hilfe zu finden ist. In Johannes 16, Vers 14 sagt die Schrift, was ganz einfaches. 13 heißt, wenn jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das ist schon mal Punkt 1. Das heißt, er wird immer in die ganze Wahrheit hineinführen. Und laut Johannes 17, 17 ist die Wahrheit das Wort Gottes. Das heißt, der Heilige Geist führt immer ins Wort Gottes hinein. Aber jetzt, was zeigt er mir im Wort Gottes? Im Wort Gottes zeigt er mir, und das steht Vers 14a, er wird mich verherrlichen. Das heißt, der Herr Jesus redet hier, er wird der Herr Jesus verherrlichen. Das heißt, der Heilige Geist selber ist immer darauf aus, der Herr Jesus zu verherrlichen. Drum ist dieser siebenfache Gottesgeist, der hier als die sieben Augen Gottes dargestellt wird, auf diesen Stein, wo die Vergebung der Sünde herkommt, gerichtet. Das ist von letzter Bedeutung. Es geht immer im Zentrum um den Herr Jesus. Und da wird auch der Kampf in der Endzeit drum gehen. Nämlich Jesus allein oder nicht Jesus allein. Das wird es sehr. Spätestens wenn die anderen Religionen kommen. Die kommen. Zwar mit riesen Schritten. Dann wird es plötzlich ein Thema werden, dass man sagt, ja, ist es jetzt möglich, dass auch ein anderer in den Himmel kommt? Oder dass nur jemand in den Himmel kommt, der sich bekehrt, der Herr Jesus aufnimmt, Vergebung der Sünde empfängt. Und in dem Moment werden die Menschen, werden zu Außenseiter, werden die hinstehen und sagen, Johannes 14, Vers 6, niemand, egal wie er heißt, kommt zum Vater, denn durch mich. Wer Jesus nicht findet, fährt in die Hölle. Völlig egal, was er für eine Religion hat. Ist völlig egal. Interessiert überhaupt niemand. Und in dieser Frage wird die Endzeit auf einen Höhepunkt zutreiben, wo wir nochmal gefordert sein werden, da als Gläubige. Sacharja 4, Vers 10. Denn wer ist, der den Tag geringer Anfänge verachtet, da doch mit Freuden das Senkblei gesehen wird in der Hand Zerubabels, jene sieben Augen des Herrn, welche die ganze Erde durchforschen. Hier sagt Bibel praktisch bildhaft, der Heilige Geist ist wie ein Senkblei. Das ist wie ein Messinstrument, der die ganze Erde durchstreift. Das heißt, wir müssen lernen, auch als Gläubige, vor allem in der Endzeit, dass wir unsere Herzen öffnen, dass der Herr Jesus mit seinem siebenfachen Gottesgeist unsere Herzen messen kann, dass er unsere Herzen ins Licht stellen kann, dass das zweischneidige Schwert des Wortes Gottes das hervorbringt, was in unseren Herzen ist. Das heißt, wir müssen aufpassen, vor allem in der Endzeit, dass wir uns nicht selber belügen oder täuschen. Genau in der Endzeit ist es umso wichtiger, dass der Herr Jesus uns beurteilt, jeden von uns. Wo stehst du eigentlich geistlich? Was ist mit dir los? Was ist in deinem Herzen drin? Ich kann in mein Herz nicht reingucken, aber der Herr. Das heißt, ich bin letztendlich davon abhängig, dass er mich beurteilt. Paulus sagte mal in 1. Korinther 4, 6, ich bin mir nichts bewusst. Damit bin ich aber nicht gerechtfertigt, denn der Herr ist es, der mich beurteilt. Und das ist in der Endzeit ganz wichtig, dass wir nicht auf unsere Gefühle gehen, dass wir nicht auf unsere Eindrücke gehen, nicht auf Orthodoxie, auf Rechtgläubigkeit, sondern dass wir was ganz anderes tun, dass wir letztendlich geistlich uns vom Herrn beurteilen lassen, dass wir unser Herz im siebenfachen Gottesgeist ausliefern, dass er uns beurteilt, dann kommen wir durch die Endzeit. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. In Offenbarung 1, Vers 4, da beginnt ja die Offenbarung des Sohnes Gottes und da heißt es, Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Das heißt, der siebenfache Gottesgeist ist vom Thron Gottes, da geht es auch um Herrschaft, da geht es um Gehorsam, da geht es um Unterwerfung. Ich werde es nie vergessen. Ich habe eine Familie von alten Ehrführungszeichen oder langjährigen Gläubigen, die kamen dann mal zu mir nach einer Verkündigung in Nürtingen und haben gesagt, wir haben immer geglaubt, dass Unterwerfung nichts mit Evangelium zu tun hat, wo ich relativ hart verkündigt habe, dass man sich unterwerfen muss. Gehorsam. Aber das ist ein absolut zentraler Punkt der Lehre der Bibel, dass man sich unterwirft. Und wenn man dann siebenfache Gottesgeist näher untersucht, 4 Vers 5 und 5 Vers 6, schlecht zu merken, Offenbarung, dann heißt es, und von dem Thron gingen Blitze, Donner und Stimmen aus und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Ich lese gleich Kapitel 5, Vers 6 dazu, dann sehen wir, was das auch bedeutet. Und ich sah und sie in der Mitte des Thrones unter vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet, also wie das vergossene Blut. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welches die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Also wieder der gleiche Gedanke. Der siebenfache Gottesgeist geht vom Herr Jesus aus. Und der siebenfache Gottesgeist, das heißt, die Fülle ist nur bei ihm zu bekommen. Der siebenfache Gottesgeist selber, wenn man ihn empfängt, hat dann wiederum nur eine einzige Reaktion, dass er der Herr Jesus in den Mittelpunkt stellt und ihn verherrlicht und ihn praktisch beleuchtet. Das wird in der Endzeit von letzter Bedeutung sein. Und zwar, es wird in der Endzeit, das wird vor allem vom Antichristen kommen, der ja sehr religiös sein wird. Er wird kein gottloser Mensch sein, sondern ein religiöser Mensch. Es wird in der Endzeit immer mehr Religion geben. Ich habe ein Zitat, das ist fast fassbar, von einem Politiker, von einem CDU-Politiker, der dann geredet hat und gesagt hat, selbst wenn die jetzt so ein Attentat machen, man möchte doch nicht sagen gegen diese wunderbare Religion. Das heißt, wir müssen einfach etwas uns ganz vergegenwärtigen. Es wird in der Endzeit um die Frage gehen, Jesus allein oder nicht allein. Und da ist es umso wichtiger, dass der Heilige Geist in unserem Herzen total freie Bahn hat und dass in unserem Herzen nicht einmal mit einem Millimeter verzweifelt belegt feststeht, dass der Jesus der absolut einzige Weg zu Gott ist und dass alles andere in die Hölle führt. Und wenn das nicht klar ist, wenn das nicht zementiert ist, dann wird es schwierig. Und wenn die Fülle des Heiligen Geistes aus unserem Herzen weicht, dann wird auch dieses Thema weichen. Dann werden wir in der Frage an der Rand gedrängt und werden wackelig werden. Darum ist es so wichtig, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und ich sage es einmal vorsichtig. Die Fülle des Heiligen Geistes verherrlicht immer Jesus. Dieser Unsinn, der teilweise erzählt wird, dass man in der Fülle des Heiligen Geistes zum Beispiel Landstriche freibetet. Geistliche Kampfführung. Das muss man mal zuerst in der Bibel beweisen. Die Bibel kennt so etwas gar nicht, in keinster Weise. Der Paulus hat nicht gesagt, betet für mich, dass zum Beispiel der Himmel über, ich sag's einmal, Ephesus freigebetet wird, was ja ein absolut okkultes Zentrum war wie jede dieser Städte, sondern oder noch schlimmer Pergamus, wo ja der Asklepion-Kult war, sondern was ganz anderes gesagt. Er hat gesagt, betet für mich, dass das Wort laufe und dass der Wille Gottes geschieht. Das ist, was Gott will. Und wenn der Heilige Geist in Fülle immer gläubig ist, dann wird er Jesus verherrlichen. Dann wird er den Wille Gottes tun. Dann wird er klar sein, dass nur um die Person Jesu letztendlich geht. Dann wird er die ganze Endzeit Dinge, die sich jetzt abspielen, immer unter dem Aspekt betrachten. Dann wird er mit wirklich großer Vorsicht und Wachsamkeit wird er beobachten, in welche Ecke es reingeht. Und zwar ob es zum Beispiel massiv in Richtung, ich sag's mal, Religionsvermischung geben. Man sagt Synkretismus dazu, dass die Religionen vermischt werden, dass nicht mehr Jesus allein lautet. Ich empfehle auch in, es ist ja meistens so, muss aufpassen, man kriegt halt nicht alles geliefert, aber es ist ja interessant, was dann die Kirchenfürsten sagen werden, was sie loslassen, was da alles kommt, das ist hochinteressant. Also es ist ja so, ganz vernebelt sind noch nicht alle. Ich habe jetzt von Berlin, das ist, glaube ich, der Bischof, der hat zumindest gesagt, egal wer das getan hat, dieses Attentat, es gibt ein letztes Gericht und er wird sich vor Gott verantworten müssen, völlig egal, was sie glauben. Und ich denke mir so, hoppla, das ist noch einer, der mich noch ein bisschen normal denkt. Der das nur begriffen hat, dass ein letztes Gericht vor Gott geht und dass man letztendlich Gott verantwortlich ist. Aber wir werden um die Person Jesu, werden wir unseren Kampf haben. Gut. Für mich ganz entscheidend auch das, was die Gemeinde prägt, Offenbarung 4, Offenbarung 5 und Sacharja 4 steht ja auch geschrieben, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Das ist letztendlich das, was die Gemeinde geprägt hat über die Jahre, was sie weiter prägen wird. Es geschieht durch den Heiligen Geist. Wir müssen offen sein für das Wort Gottes und müssen offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wird immer in seiner Wirksamkeit Jesus in den Mittelpunkt stellen und das Wort Gottes auf der Leuchter. Das heißt, es wird immer auf der Schiene ablaufen. Alles, was auf dieser Schiene nicht abläuft, gehört zu der Endzeitverführung und wird uns vom Herrn wegbringen. Und je weiter wir vom Herrn wegkommen, je weniger wir in der Fülle des Heiligen Geistes leben, je mehr werden wir von diesen Endzeitgeistern beeinflusst werden. Die werden uns beeinflussen. Die werden uns letztendlich in eine Ecke dringen, wo du gar nicht ahnst als Gläubiger, was da passieren kann. Ich lese mal Hesekiel 37, das ist ja das berühmte prophetische Kapitel über die Wiedererstehung Israels. Ich denke, ihr kennt es alle, diese Totengebeine. Und diese Totengebeine symbolisieren ja die Gründung des Staates Israel, die Rückkehr der Juden aus der Diaspora. Und letztendlich aber etwas sagt Gott am Schluss bei 5. Seht, ich will einen Geist in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Und das ist auch ganz wichtig für die Endzeitprophetie. Darum habe ich die Stelle auch drauf. Israel wurde erst oder wird erst lebendig werden, wenn sie der Heilige Geist hat. Obwohl wir uneingeschränkt zum Volk Israel als auserwähltes Volk steht und uneingeschränkt die biblische Prophetie letztendlich befürwortet und bejaht und auf der Seite Israels sind, ist uns trotzdem bewusst, dass 2/3 dieses Volkes sterben wird. Weil sie sich nämlich an den Antichrist hängen werden und dass nur dieses 1/3 überleben wird, das sich dann an einem Tag bekehrt. Das heißt, wir müssen da also auch aufpassen, bei aller Sympathie für das Volk Israel müssen wir trotzdem aufpassen. Und wir dürfen etwas nicht unterschätzen, dass in dem ganzen Szenario, was wir jetzt auch sehen, die antichristliche Kräfte eine Riesenrolle spielen. Und die antichristlichen Kräfte sind unendlich verquickt mit diesen 2/3 von Israel, wo auch sterben werden. Sie sind genauso verquickt mit der Freimaurerei. Sie sind genauso verquickt mit anderen Macht, Gebilden, wie zum Beispiel die echte Finanzwelt. Das alles gehört zusammen. Das ist alles ein einziger Topf. Auch Amerika gehört dazu. Das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Wer Amerika nicht kennt, der muss mal Amerika kennenlernen. Muss nur mal eine Dollarnote, eine 1-Dollar-Note angucken. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr sie nachher bei mir angucken, ja, bei einem Geldbeutel. Müsst ihr nur mal gucken, was da drauf steht. Und wenn der Vater vom jetzigen Präsidenten sagt, dass er die One World, die neue Weltordnung schaffen wird, dann ist das Programm klar.
Das heißt, wir haben es hier letztendlich mit einer ganz entscheidenden Sache zu tun. Wir sind voll für die Prophetie, sind voll fürs Volk Israel, aber sind nicht naiv. Wir passen trotzdem auf und sind uns bewusst, dass das Volk Gottes erst zu seiner Stellung vor Gott kommt und wieder angenommen wird bei Gott, wenn die Vollzahl der Heide beieinander ist, wenn wir entrückt sind, wenn dann der Heilige Geist über den Überrest Israels ausgegossen wird. Und bis zu dem Zeitpunkt ist es Kampfgebiet. Muss uns auch klar sein, geistlich. Und wenn sich die Jude nicht bekehrt, geht er auch verloren. Das muss auch klar sein. Was jetzt der Sendschreiber sagt, ist ja seelsorgerlich, wo der Herr Jesus seelsorgerliche Gemeinde oder einen Gläubiger angeht. Jetzt sagt er ihnen was ganz Einfaches und sagt, der die Fülle des Heiligen Geistes hat, ich kenne deine Werke. Wiederum die Werke als Kriterium. Und jetzt sagt er, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, wir können teilweise uns selber messen an dem, was wir für eine Spur mit Werken legen. Das heißt, was wir tun. Das heißt, vor Gott zählt nicht, was wir meinen, was wir denken, was wir gerne hätten, sondern was wir tun, was zur Realisierung kommt. In Hebräer 11, Vers 1 und 2 steht, der Glaube ist eine Realisierung dessen, was man hofft. Wörtlich Verwirklichung. Und nur das, was wir verwirklichen, ist echt. Da können wir sehen, was wirklich echt bei uns ist. Epheser 2, Vers 8 beschreibt ja die Errettung. Und dann in 10 heißt, denn wir sind sein Werk erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, die Werke sind fertig. Und wenn jemand richtig vor Gott steht, wird er Werke tun. Das heißt, er wird bestimmte Reaktionen hervorbringen. Er wird bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen. Das kann man überhaupt nicht verhindern. Jakobus 2 hat es ja so eindeutig beschrieben. Ich lese mal ab Vers 17 auszugsweise. Es heißt hier, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er in sich selber tot. Vers 20. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Dann 22. Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? 26. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Das heißt nicht, dass Werke letztendlich zu Glaube führen, sondern das heißt ganz einfach, echter Glaube bringt Werke hervor. Das ist Reaktion, das ist gar nichts. Und zwar laut Epheser 2, 8 bis 10 automatisch. Das heißt, und das ist auch das, was in Matthäus 7, 21 steht, wo der Herr Jesus sagt, wer Gottes Wort hört und tut, der ist echt. Und ich denke einfach, dass es von letzter Bedeutung ist, dass man sich dessen in der Endzeit bewusst ist, dass der Kampf um die Echtheit zunehmen wird und dass der dem sich entscheiden wird, was wir hervorbringen, wie wir wirklich sind. Nicht wie man denkt, was man schwätzt. Schwätzen kann man viel. Wir haben im Reich Gottes nicht alles geredet, was ist dabei rausgekommen. Gar nichts. Das ganze Geschwätz hat gar keinen Wert. Sondern das, was wirklich, was jemand tut, das zählt. Und so ist gar nichts. Da kann man auch sich selber messen dran, wo man vor Gott steht. Nur mal ein Beispiel. Er sagt hier, du hast letztendlich den Anschein, dass du lebst, du bist in Wirklichkeit tot. Und zwar, das sieht man an den Werken. So sagt er im Sendschreiben. Ich habe ein Beispiel von Witwe. An dem sieht man es sehr gut. 1. Timotheus 5, 5. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen, Gebet, Tag und Nacht. Das heißt, da zeigt die Bibel an, da ist jemand, der sich voll auf Gott konzentriert. Da ist eine Witwe, die sagt, gut, okay, jetzt ist Gott dran. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot. Spricht das offen aus, damit sie untadelig sind. Ich will einfach zeigen. Er sagt ja, wenn jetzt zum Beispiel als wahre Witwe wurde anerkannt, wenn sie ein bestimmtes Alter hatte, so ein Jüngerer sagt er, sie sollen, wenn sie wollen, wieder heiraten. Aber hier sind die Witwe gemeint, die jetzt ein bestimmtes Alter haben, wo er sagt, jetzt widme dein Leben voll Gott. 60 Jahre, so war so der Maßstab. Und wo dann letztendlich sich Gott hingibt. Und jetzt sagt er, wenn aber jemand von der Gesinnung her letztendlich nicht Gott dienen will, Tag und Nacht, sondern genusssüchtig ist, das heißt, wenn er nach der Welt schielt, dann ist er geistlich eigentlich tot, obwohl er lebt. Lebendig tot, das ist das Verrückte. Man hat geistliches Leben in sich, ist trotzdem tot. Und das genau meint er so in der Endzeit. Da wird der Kampf drum gehen, dass wir nicht orthodox sind. Das heißt, dass wir mit dem Verstand zustimmen, sondern dass wir echt sind durch und durch. Das heißt, dass unsere Gesinnung so ist, dass wir wirklich Gott dienen, wirklich nach dem Reich Gottes trachten und wirklich uns bewusst sind, dass alle andere bloß ein Scheingefecht ist, dass wir jetzt, wenn man den Ausschlag sieht, das ruckzuck beendet sein kann. Bis er für die, wo da drin war, das hat die Karriere eine Stunde später oder ein paar Sekunden später keine Rolle mehr gespielt. Die waren nämlich tot. Wisst ihr, und das ist das Problem, dass man wirklich Gott dient, und das ist auch der Grund für das Sendschreiben. Er will, dass man wirklich Gott dient. Und Epheser 2, ihr kennt alle die ersten vier Verse, auch der fünfte dazu, wo Gott ganz klar sagt, tot ist man von Anfang an in seinen Sünden. Und sobald man sündhaft seine Gesinnung wieder bricht, geht man in diesen Tod zurück. Ich habe eine Stelle dazu, ich habe sie leider nicht auf dem Zettel, in Hosea 13, Vers 1. Wahrscheinlich hochinteressant, wenn es um diesen geistlichen Tod geht. Da macht die Bibel eine ganz, ganz präzise Aussage. Sie sagt, und zwar, wenn Ephraim redete, herrschte Schrecken, groß stand er da in Israel. Da war jetzt jemand, der wirklich vor Gott stand, der wirklich in Ordnung war mit Gott. Und jetzt heißt es, als er sich aber mit dem Baal versündigte, fing er an zu sterben. Und das ist genau das, wo die Bibel hier uns warnt, in der Endzeit. Wo sie uns warnt und sagt, hier gibt es eine riesige Gefahr. Und zwar, er sagt hier, du hast den Namen, dass du lebst. Das heißt, da ist irgendwo auch wirklich was da, geistlich, aber der geistliche Tod ist gekommen, durch irgendeine Hintertür. Jetzt erklärt er im Vers 2, werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Mit dem Übrigen ist nicht ein Überrest gemeint, sondern ist eindeutig das Geistliche gemeint. Und gleichzeitig ist das eine Konstruktion, die praktisch sagt, etwas, das eben dabei ist, das Präsens aktiv, das also eben dabei ist, aktiv, das heißt, es passiert die ganze Zeit, das ist die ganze Zeit die Gesinnung vom Mensch, das jetzt gerade dabei ist, zu sterben. Das ist genau das, was hier im Hosea steht. Das heißt, da geht man irgendeine sündhafte Linie rein und holt sich der geistliche Tod ins Haus und dann ist man halt mit einem Schlag weg, das ist auch eure Lehre. Sondern dann passiert langsam der geistliche Tod. Dann langsam passiert etwas. Man stirbt ab. Man wird langsam vom Teufel absorbiert. Das heißt, er holt einen langsam weg. Er trocknet einen langsam auf. Und dann wird man in der Endzeit plötzlich diesem Zeitgeist anheimfallen. Plötzlich wird dir der Gedanke kommen, naja, also, warum soll es ihm möglich sein, dass auch die andere Religion noch Gott sucht? Warum müssen wir hinsitzen, Jesus allein? Dann fängt es so an. Und irgendwann dann ist der Punkt, der dann hier auch noch beschrieben wird, am Schluss, ist der Punkt eingeleitet, wo man den Point of No Return überschreitet und wo man dann letztendlich abfällt, wo man keine Chance mehr hat. Und jetzt müssen wir uns einmal nüchtern betrachten, was will der Teufel in der Endzeit? Der Teufel will doch in der Endzeit nichts anderes, als Opfer mitzunehmen in seiner Fahrt nach der Hölle. Er sucht auch seine Opfer unter den Gläubigen. Er versucht hier mitzunehmen, wenn er mitnehmen kann. Und aus dem Grund sind auch die Sendschreiben geschrieben, um uns zu warnen, dass wir uns vollkommen klar sind. Wir brauchen die Fülle des Heiligen Geistes. Die kriegt man nur durch Jesus allein. Wir brauchen der Herr Jesus allein. Wir müssen uns vollständig auf ihn konzentrieren. Es läuft alles über ihn. Der Heilige Geist beleuchtet nur der Herr Jesus und sein Wort. Und hier ist letztendlich das Kampfgebiet auch für die Endzeit. Lukas 17, Vers 15. Ich denke, die Stelle stimmt nicht. Lassen wir sie mal weg. Ich muss nachher gucken, ob ich mich verschrieben habe. Philipper 3, Vers 17 bis 21. Das ist der nächste Punkt. Lassen wir mal die Lukas-Stelle weg. Philipper 3, Vers 17 bis 21. Und zwar, hier ist letztendlich eine Rede von Paulus, wo er das nochmal erklärt, was es bedeutet, geistlich zu leben und den geistlichen Tod nicht zu haben. Er sagt hier, werdet meine Nachahmer ihr Brüder und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe, nun aber auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr endlich das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande und ihr Sinn ist auf das irdische gerichtet. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Nichtigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit vermöge der Kraft, durch die er sich auch alles unterwerfen kann. Er sagt hier ganz klar, es hängt an der Gesinnung. Die zwei Gruppen von Menschen, da ist der Unterschied nur in der Gesinnung gewesen. Die eine Haut glaubt, dass ihr Bürgerrecht im Himmel ist, haben das Evangelium als ihre Lebensgrundlage gehabt und haben Gott gedient. Und die andere haben letztendlich das Gekreuzigtsein mit Christus, dass Gott mein Leben in Beschlag nimmt, nicht akzeptiert und wurde zu Feinde des Kreuzes. Und er sagt, ihr Ende ist das Elend. Und das ist genau das, wo der Kampf drum geht, wo er sagt, du hast den Namen, dass du lebst, aber letztendlich, da ist irgendwas in dir, das bereits den Tod herbeigeführt hat. Wenn man die Stelle zusammenliest in der Offenbarung, dann sieht man, dass es kein statischer Zustand war, sondern dass ein dynamischer Zustand ist. Das heißt, der geistliche Tod war noch nicht vollendet, sondern der hat begonnen. Und bei Hosea sieht man, er hat begonnen, wo laut Hosea Ephraim zum Beispiel den Götzendienst geholt hat. Du holst eine Sünde in dein Leben hinein, die letztendlich, sagen wir, zum Dauerzustand wird und dann beginnt der geistliche Tod. Wenn du dann stirbst, dann bist du lange nicht verloren. Wenn die Drückung ist, wirst du trotzdem entrückt. Sondern das steuert nur auf ein Elend zu. Aber es gibt einen Punkt, wo es gefährlich wird und das ist ja Endzeit im Kampfbereich. Der Teufel wird durch den Zeitgeist uns angehen, dass uns genau das passiert. Und wenn wir jetzt weitergehen in unserer Sinnschreiberei, Gott macht es sehr deutlich, was er eigentlich von uns will. Er sagt hier, werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Und wiederum haben wir es in den Werken gesehen, dass nicht der Fall war. Das heißt, er sagt jetzt, wir müssen aufwachen und müssen beginnen, stark zu werden. Wenn wir jetzt ein paar Stellen uns angucken, 1. Johannes 2, Vers 14, euch Väter habe ich geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Euch Jünglingen habe ich geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also Geschwister, eins ist klar. Wer in der Endzeit sich nicht konzentriert und konsequent vom Wort Gottes her nähert und sich nach dem Wort Gottes ausrichtet, hat keine Chance. Und zwar, man wird nur stark durchs Wort Gottes. Man muss wissen, was ist der Ratschluss Gottes. Man muss wissen, was ist die Wahrheit. Man muss wissen, was sagt Gott über die ganzen Dinge dieser Welt. Man braucht das Wort Gottes. Das ist die Nahrung, das Entscheidende. Und hier sagt er ganz klar, diese Jünglinge, obwohl sie noch nicht erwachsen waren, noch nicht gereift waren, sie waren stark und konnten den Teufel überwinden, weil sie das Wort Gottes bleibend in sich hatten. Das ist das, was der Paulus sagt, wo er sagt, dass das Wort Gottes bleibend letztendlich in unserer Mitte sein soll. Es soll reichlich unter uns wohnen, steht wörtlich, in uns wohnen. Das heißt, da geht es darum, letztendlich beim Kampf der Endzeit, dass das Wort Gottes unsere Kraftquelle ist und dass wir stark sind durchs Wort Gottes. Das ist auch klar. Der Teufel wird alles tun, dass du das Wort Gottes vernachlässigst. Wie er das macht, der hat 100.000 Gründe. Die werden vielleicht sogar logisch sein, die werden sogar sinnvoll sein. Schreit jeder. Aber das alles ist letztendlich eine Falle und wir müssen lernen, ums Wort Gottes zu kämpfen notfalls. Dass wir uns am Wort Gottes aussetzen. Und das Zweite, wo die Bibel sagt, wo wir stark werden, Philipper 4, 13, ich vermag alles in dem, der mich stark macht, Christus. Wir müssen lernen, in Christus zu bleiben. Wenn ihr Johannes 15 in aller Ruhe lest, dann seht ihr, dass wenn man aus der Stellung in Christus herausfällt, wir sehen es nachher noch, dass dann letztendlich der geistliche Tod beginnt. Und stark bleibt man bloß, wenn man im Wort Gottes bleibt und gleichzeitig in ihm lernt zu leben. Wenn man lernt, in der Stellung in Christus zu bleiben. Das sind die zwei einzigen Mittel in der Endzeit. Die Bibel lehrt auch nichts anderes. Sie lehrt als dritter Punkt ist immer der Einstieg für beides, die Reinigung durch Jesu Blut, dass man so überwindet. Aber wenn wir diese Dinge nicht lernen, die drin sind, dann haben wir keine Chance. Ich habe es schon mal erzählt, ich habe mal so brutal Kopfweh gekriegt. Ich habe mir abends, bevor ich ins Bett ging, vorgenommen, dass ich Buße tun soll über einen Punkt. Das habe ich nicht getan. Nicht, weil ich nicht Buße tun wollte, ich war bloß zu müde. Ich habe gesagt, Herr, morgen früh tue ich Buße. Hab geschlafen. Morgens bin ich aufgewacht. Ich habe so das Kopfweh gehabt, ich kenne das normal nicht, dass ich nicht mehr laufen konnte. Muss ich mir vorstellen. Habe ich einmal in meinem Leben gehabt, hat mir der Herr gezeigt. Es gibt einen Point of No Return, wo es zu spät ist, wo du noch 100 Mal sagen kannst, ich will jetzt Buße tun oder irgend sonst was, wo es einfach kracht, wo es dann passiert, wo du keine Chance mehr hast. Sieh den Ausschlag, wenn du da drin warst, dann hast du keine Chance mehr gehabt, dann war es vorbei. Und was hier ganz entscheidend ist, wir müssen lernen, in Christus zu bleiben, das ist der Normalzustand. Wir müssen lernen, mit dem Wort Gottes umzugehen, dass wir die ganze Zeit so leben, dass wir in ihm sind. Wenn das der Fall ist, dann habe ich keinerlei Bedenken für irgendjemand aus unserer Mitte für die Endzeit. Dann werden wir durchkommen. Das ist überhaupt keine Frage. Und 2. Korinther 12,10 sagt auch, es hat nichts mit unserer Geist, mit unserer Stärke zu tun, menschlich, sondern Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich starke Wirklichkeit. Das heißt, da kann ich mir noch so schwach sein, da kannst du noch so körperlich schwach sein, da kannst du sogar noch so geistlich schwach sein, es spielt keine Rolle. Sobald wir im Wort Gottes zu Hause sind und sobald wir in Christus bleiben, die den bescheidenen Möglichkeiten, wo jeder von uns hat, dann werden wir geistlich stark sein. Das ist auch der Befehl, den der Paulus eine ganz, ich sag's mal, verlotterte Gemeinde gibt, nämlich die Korinther, in 1. Korinther 16, Vers 13. Er sagt ihnen ganz einfach, wachet, das ist das Thema von unserem Befehl, wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles unter euch geschehe in Liebe. Das ist genau das. Er sagt, ihr müsst wachen und ihr müsst stark sein. Und genau das sagt unser Sinnschreiber. Es gibt hier ein paar kleine Geheimnisse, die eigentlich gar keine Geheimnisse sind. Und zwar, dieses Starksein, das ist der Normalzustand eines Gläubigen. Ein Gläubiger muss vom Normalzustand her oder sollte vom Normalzustand her stark sein. Wenn er nicht stark ist, dann hat es in der Regel einen Grund. Psalm 31, 11. Denn mein Leben ist dahin geschwunden im Kummer, meine Jahre mit Seufzen. Meine Kraft ist gebrochen durch meine Schuld. In der Regel bricht Sünde die Kraft. Sobald man Sünde duldet, möchte ich nochmal betonen, bricht die Kraft. Ich rede jetzt nicht davor, wenn jetzt zum Beispiel jemand relativ junggläubig ist, Erfechtungen hat und erst lernen muss, geistlich zu kämpfen, der kann auch mal schwach sein, sogar elendschwach. Ist was anderes. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel jemand, der erwachsen ist im Glauben, plötzlich schwach wird, dann hat es in der Regel immer einen Grund, Sünde. Dann müssen wir uns hüten wie sonst etwas. Und der Teufel wird in der Endzeit die Sünde noch verlockender machen. Der Zeitgeist wird noch raffinierter werden. Es wird so sein, dass man uns daran gewöhnt, dass das alles gar keine Sünde mehr ist, was hier in der Welt abgeht. Und da müssen wir halt hinstehen vom Wort Gottes her und sagen, es steht geschrieben. Und dann dürfen wir nur die 4 Sünden der Endzeit lesen, Offenbarung 9, 21. Dass es alles absolut verboten ist. Es wird sich abspielen auf dem okkulten Gebiet, es wird sich abspielen auf dem, heißt Abtreibung, Euthanasie und ähnliche Dinge, auf diesen Gebieten wird sich abspielen. Es wird sich abspielen auf dem Gebiet der Lüge, der Ehrlichkeit. Es wird sich auf sexuellem Gebiet abspielen. Genau wie es in Offenbarung 9, 21 geschrieben steht. In diesen 4 Bereichen wird der Angriff des Teufels sich abspielen. Und er wird jeden genau an der Stelle versuchen zu treffen, wo er am schwächsten ist in dem Gebiet. Da hat jeder seine Schwachstelle. Müssen wir aufpassen. Psalm 38, 4 bis 9. Es ist nichts Unversehrtes in meinem Fleisch vor deinem Zorn, nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Denn meine Verschuldungen gehen über mein Haupt wie eine schwere Last, sind sie mir zu schwer geworden. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Ich bin tief gebeugt und niedergedrückt. Ich gehe trauernd einher den ganzen Tag, denn meine Lenden sind ganz entzündet. Es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch. Ich bin ganz kraftlos und zermalmt. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Das ist der Endprozess. Der Anfangsprozess, das ist, dass die Kraft bricht Und der Endprozess, der endet am Fixpunkt, wo man dann in Summe zuständig ist. Und in der Endzeit wird es das Ziel des Teufels sein, dass die Gläubigen zermürbt. In Daniel 7,25 steht, dass er die Heiligen des Höchsten zermürben wird. Er wird sie langsam weich machen. Es geht der Endzeit nicht darum, ich sag's mal, großartige Erkenntnisse zu haben oder besondere Dinge zu tun. Sondern es geht darum, nicht zermürbt zu werden, klar zu bleiben, auf der richtigen Linie zu bleiben, die normale geistliche Dinge vollkommen klar im Blick zu haben. Aber wenn man das tut, dann wird nichts passieren. Lest in Ruhe nochmal Johannes 15. Dort wird nochmal genau beschrieben, wie der Abstarteprozess, wie der passiert. Wie man abgeklemmt wird und in der Sekunde, wenn man abgeklemmt wird, passiert der geistliche Tod. Wenn wir zurückgehen zu unserem Sendschreiben. Also nochmals, er sagt hier ganz klar, er hat die Fülle des Heiligen Geistes, aber da ist ein Problem. Es kann passieren, dass man den Namen hat, dass man lebt, dass nach außen alles in Ordnung ist, aber in Wirklichkeit ist da was in mir, das bereits geistliche Tod bedeutet. Und wenn ich nicht letztendlich wieder das stark mache, wenn ich nicht wieder geistlich stark werde durch Sieg über Sünde, dann werde ich letztendlich in meinen Werken nicht vollständig erfunden werden. Das heißt, meine Werke werden immer anzeigen, wo ich stehe, und ich werde immer mehr der Bach runtergehen. Das muss man so deutlich sagen. Es wird immer mehr dazu führen, dass ich Zerfall habe. Da gehört alles Mögliche dazu. Das ist manchmal nicht einmal offene Sünde. Das sind oft verdeckte Dinge. Dass man plötzlich nach den Dingen dieser Welt strebt. Mehr als nach dem Reich Gottes. Das ist relativ einfach. Hat's ruckzuck. Und dann plötzlich fängt's an. Und oft wacht man auf mit einer bösen Wache. Oft Jahre danach. Bloß in der Endzeit haben wir keine Zeit mehr, Jahre zu warten. Weil in der Endzeit geht's ruckzuck. In der Bibel steht nicht umsonst, es geht schnell. Ehen Tachai, es wird blitzartig ablaufen, so schnell, wie wir gar nicht gucken können. So haben wir jetzt wieder gesehen, wir hatten mit sowas gerechnet, kein Mensch. Das ist eben Endzeit, wie sie lebt und lebt. Offenbarung 3,3. Jetzt erklärt er etwas und sagt, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Und darum jetzt etwas, er sagt, wie am Anfang. Kolosser 2, Vers 6, eine ganz wichtige Bibelstelle. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Das ist alles. Die Bibel sagt, wie ihr ihn angenommen habt, so wandelt in ihm. Das heißt, wir müssen lernen, in einer Haltung, wie bei der Bekehrung, letztendlich dem Herrn zu dienen. Denke, wie du empfangen hast. Das heißt, mit Buße und Glaube. So ist jeder von uns zum Glauben gekommen. Der wird zuerst Buße getan, also dann im Glaube die Erlösung erfasst hat. Das heißt, Buße und Glaube muss der Normalzustand eines jeden Gläubigen werden. Das ist der Normalzustand, dass er in dem Zustand lebt. Und dann sagt er, und du sollst nicht nur daran denken, wie du empfangen hast, also bei der Bekehrung damals, sondern auch wie du gehört hast, Römer 10, 17. Also kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Gottes, und da steht Akuo, das heißt Hören, Akustikum daher, unser Fremdwort. Das heißt vom Hören auf das Wort Gottes, dass man wirklich aufs Wort Gottes hört. In Apostelgeschichte 2, 38, als sie zugehört haben, heißt es, es ging ihnen durchs Herz, fängt der Vers 37 an. Es ging ihnen durchs Herz, und dann hat sie gefragt, was müssen wir tun? Und so kamen sie zum Glauben. Und so sollen wir Gott uns gegenüber nahe vom Wort Gottes her, dass dieses bußfertige Herz und dieses kindliche Gläubigsein da ist, dass der Herr uns jederzeit ins Herz reingehen kann. In Offenbarung 1, Vers 3 haben wir ja begonnen, wo wir die Offenbarung studiert haben, festzustellen, dass die Bibel sagt, wir sollen lesen, hören und bewahren. Diese drei Dinge. Und die gilt es bis zum Schluss. Das heißt, unser Kampf wird sein, wie es in Sprüche steht, um unser Herz. Dort heißt es mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Der Kampf geht nicht um unser Herz, das ist schon gar nichts. Das ist schon lang klar. Ich brauche nicht mir Sorgen machen, was passiert, sondern ich muss mir Sorgen machen, was ist mit meinem Herz. Ist mein Herz bis zum Schluss sauber? Wenn das bis zum Schluss sauber ist, ist alles andere zweitrangig. Endzeit geht der Kampf nur ums Herz. Und die Sendschreibe zielt aufs Herz. Und man sieht am besten an der Reformation, was ja hier auch wiedergespiegelt wird, wie man gut anfangen kann und dann vollkommen versanden kann durch weltliche Dinge. Und das war in der Reformationszeit. In dem Moment, wie die Reformatoren immer mehr in die Politik reinzogen sind, ich sage bloß einmal das Stichwort Friedrich der Weise, der Landgraf von Hessen, dann plötzlich konnten Luther dem Bigamie dulden. Unfassbar. Und da siehst du, wie ein Gläubiger absteigen kann, wenn er hier plötzlich nicht aufpasst. Und darum ist halt das als Musterbeispiel hier. Und er sagt jetzt hier ganz klar, bewahre es und tue Buße. Dazu muss man 2. Petrus 3, Vers 9 verstehen. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Das heißt, der Wille Gottes ist bis zur letzten Sekunde, dass der Gläubige Raum zur Buße hat. Und auch der Unbekehrte, bis die Vollzahl der Heide beieinander ist. Das heißt, der Wille Gottes ist, dass wir Buße tun. Und da kommt halt jetzt etwas, jetzt können wir sagen, das ist ja gar nicht schlimm, wenn der Herr uns Buße gibt oder wenn der Herr uns Buße zulässt. Aber in 2. Korinther 12, 21 steht mit die erschüttertste Bibelstelle, wo Paulus sagt, sodass mein Gott mich nochmals demütige bei euch, wenn ich komme, und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Das heißt, der Mensch kann Buße tun, wenn er will, aber wenn er keine Buße tun will, dann passiert auch nichts. Es wird davon abhängen, wie unser Herz im Zustand sich befindet. Und da geht der ganze Kampf drum, auch in dem Sinnschreiben. Es geht darum, dass ich in der Fülle des Heiligen Geistes vollständig vom Heiligen Geist beherrscht werde, vollständig auf Jesus fixiert bin und dass ich in Christus bleibe, dann funktioniert es. Und in dem Moment, wie ich hier was brechen lasse, durch Sünde, wie ich den geistlichen Tod dulde, wie ich mit der Sünde spiele, das langsam in mir zulasse, dann passiert etwas, dann kommt dieser Zeitgeist, je stärker die Endzeit wird, kommt immer stärker zum Tragen, der wird mich 100-mal stärker packen wie vorher. Wo vielleicht vor 20 Jahren vom Zeitgeist der Geist gleich was passiert ist, sehen wir jetzt, wird es ruckzuck gehen und er hat mich. Es geht ruckzuck. 2. Korinther 7, 9. Wisst ihr, es fängt so harmlos an. Ein Handy ist doch nur ein Telefon. Ich habe auch eins. Brauche ich fürs Geschäft. Beziehungsweise vom Zug. Ein Lied fürs Geschäft, sondern vom Zug. Aber jetzt habe ich wieder mit Erstaunen gelesen, jetzt kriegt sie plötzlich ein Problem. Ursprünglich war es mal ein Telefon. Gegen Telefon ist ja wohl nichts zu sagen. Aber wenn ich sehe, was man mit so einem Telefon alles machen kann, ich habe zum Glück eine Ausführung, da kann ich nichts mehr machen als telefonieren. Das ist mal ganz, ganz erfreulich. Abgesehen davon bin ich zu dumm, um technisch das alles zu erschließen. Aber zuerst hat es angefangen, das war mir auch neu, dass sie Spiele drauf machen. Du kannst jetzt da mit dem Spieler, wie im Gameboy. Und inzwischen kam im Zack eine Meldung, dass sie jetzt Probleme kriegen, weil nämlich, jetzt haben sie plötzlich gemerkt, dass man mit diesen WAP-Handys ins Internet rein kann, in die Pornografie. Und jetzt plötzlich kriegen sie Probleme im Jugendschutz, kriegen sie plötzlich Probleme mit den Kindern. Weil wer hatten die Handys? Die Kinder. Es gibt eine Handy-Generation. Und plötzlich bist du über das Handy bist du ein absoluter Internetnutzer. Das heißt, du hast das besprechende Bild aus dem Hosensack. Das hast du dabei. Wisst ihr, da kommen Dimensionen, die können wir uns noch gar nicht vorstellen. Das hört sich alles harmlos auf den ersten Blick. Ist immer alles harmlos. Die Karte, die ich in der Tasche habe, sind auch alle harmlos noch. Aber irgendwann sind sie halt nicht mehr harmlos, wenn man nämlich diese Pins dann letztendlich, weil sie gestohlen werden, weil sie geklaut werden, dann die Leute auf die Hand macht per Laser und dann plötzlich hast du die Zahl des Tieres. Das ist alles nur Frage der Zeit. Und darum müssen wir aufpassen und müssen nüchtern sein und geistlich ganz normal beurteilen von der Schrift her, was normal ist und was nicht normal ist. Ich kann Ihnen nur eines ganz, ganz sicher versichern, unsere Väter waren keine Narren, die letztendlich gesagt haben, was Sache ist, was Sünde ist und nicht Sünde ist. Das, was bei denen Sünde war, ist auch bei uns Sünde, wo wir gerade schwätzen. 2. Korinther 7, 9, wegen der Buße. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht zu bereuen hat. Die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Geschwister, es ist manchmal notwendig, weil wir alle dazu neigen, verstockt zu sein und in unserem eigenen Leben und in unserem eigenen Willen Gott davon zu laufen. Es ist manchmal notwendig, dass wir akzeptieren, dass wir wirklich eine aufs Dach bekommen. Das heißt, dass wir eine saftige Demütigung einstecken müssen. Wir müssen Gott erlauben, auch aktiv, dass er diese Demütigung herbeiführt. Wir müssen sie annehmen. Ob die dann von Menschen kommt, von Situationen durch Versagen, das ist völlig egal. Aber wir brauchen die Demütigung, um unten zu bleiben. Das ist gar keine Frage. Und diese Demütigung, wo Gott uns den Dämpfer gibt, die bewirkt die Buße zum Heil. Die bewirkt die Buße, von der unser Sendschreiber redet. Dass man dann den geistlichen Tod rauswirft. Kein Schande halber Buße, sondern eine echte. Und Römer 2, Vers 4 sagt, es ist immer noch die Güte Gottes. Das heißt, dass Gott es mit uns gut meint, was uns zur Buße leitet. Und auf Offenbarung 3, 19 steht, wenn man Buße tut, kann man es nur mit einer Haltung tun, mit Fleiß. Das Wort verschwindet ja auch fleißig. Ist nicht mehr Mode, das ist nicht mehr fleißig. Aber mit Fleiß, dass man wirklich letzte Anstrengung unternimmt und fleißig Buße tut. Wisst ihr, und das Kennzeichen des Abfalls ist genau, dass man keine Buße tut. Das heißt, ich kann nicht garantieren, dass in meinem kleinen Leben nicht irgendwann durch den Zeitgeist dieser geistliche Tod kommt. Dass ich im Teufel in der Falle gehe, dass ich irgendeine Sünde begehe und irgendeine Sünde vielleicht sogar so unterschwellig dulde. Aber etwas, sagt Gott, du kannst jederzeit, wenn du willst, als Gläubiger Buße tun. Wenn du diese Buße tust, dann kommt das geistliche Leben zurück. Du kannst wieder in Christus bleiben. Du kannst dich reinigen lassen durch Jesu Blut. Und dann geht's weiter. Und das Problem ist ja nur, dass die Bibel hier beschreibt, in dem Sinn schreibe, dass der geistliche Tod da ist. Und gefährlich wird's nur, wenn man nicht stoppt. Wenn man nicht Buße tut. Und das Stoppen ist die Buße. Und wenn wir Offenbarung 29, gerade das ist genau das Umfeld vor dem sechsten, von der sechsten Posaune, wo dieser Krieg da kommt, Offenbarung 29. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße. Und das ist ein typisches Zeichen der Endzeit. Das heißt, theologisch und geistlich wird der Teufel alle Register ziehen, dass man nicht mehr Buße tut. Er wird die Gemeinde angreifen, dass Buße aus der Mode kommt. Da werden andere Dinge kommen. Da werden zum Beispiel Selbstverwirklichungsseminare. Da werden von mir aus sogar Bekenntnisseminare. Alles Mögliche werden installiert werden. Aber er will nicht, dass der Mensch Buße tut. Und der Kampf wird in der Endzeit um die Buße gehen. Und da sagt er ganz klar, sie werden nicht Buße tun. Und jetzt kommt's. Sie beten nämlich die Dämonen an. Und jetzt kommt die Folge davon. Sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, von ihren Zaubereien, von ihrer Unzucht und von ihren Diebereien. Das sind die vier Endzeitsünde. Und die kämpfen wir. Jeder von uns wird sich mit denen vier Sünden rumschlagen müssen. Vielleicht einer bloß mit einer Sünde. Aber auf dieser Ebene greift der Teufel die Gemeinde an. Ist gar keine Frage. Und das Ziel des Teufels ist nicht Buße. Schon mal der entscheidende Punkt. Jetzt kommt der Jesus und sagt, es gibt hier ein Problem, endzeitlich. Und zwar, das Problem ist ganz einfach. Er sagt, wenn jemand nicht Buße tut, kann es passieren, dass der Herr kommt wie ein Dieb. Das ist natürlich etwas, das darf man nie vergessen, in 1. Thessalonicher 5, das ist so, dass 1. Thessalonicher 4 und 1. Thessalonicher 5 gehören zusammen. Im Grundtext ist ja ursprünglich, sind einmal nicht einmal Trennungen gewesen, das heißt keine Kapitel und nichts, da war das ein Stück. Und das sagt er ganz klar, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie eine Wehe, eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Das heißt zu Deutsch, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, wenn er hier sagt, so komme ich wie ein Dieb, dann meint der Herr Jesus hier, dass dann der Tag mich überfällt und dass ich dann unter Umständen ein bitterböses Erwachen habe, weil nämlich der Tag des Herrn wie ein Dieb über mich kommt, was hochinteressant ist. Die Stadt, die hat gewusst, was das heißt. Die ist nämlich immer genau so erobert worden. Die ist immer wie bei einem Dieb, bei Nacht sind sie einfach eingebrochen. Ist unfassbar, so eine große Stadt, die haben sie einfach bei Nacht aufgerollt. Die sind einfach über die Mauer und haben sich da reingeschlichen und hat die Stadt bei Nacht letztendlich eingenommen. Also der Jesus sagt immer der Stadt, was sie begreift. Die haben begriffen, was es heißt, wenn bei Nacht einer kommt und einbricht. Und er sagt hier, es wird dann, du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde das kommt, dann ist man verblendet. Und jetzt kommt wieder das, was am Anfang steht, wo der Herr Jesus ja die ganze Endzeitrede mit einrahmt. Und das ist ja kein Zufall, das ist auch etwas, was der Herr letztendlich ernst meint. Lukas 21, 24. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch, Trunkenheit, Sorgen des Lebens und jeder Tag unversehens über euch komme. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wachet jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen. Das heißt, er sagt hier ganz klar, man muss alle Zeit wachsam sein. Das heißt, man muss genau um diese Punkte kämpfen, die dem Sendschreiber geschrieben sind. Man muss kämpfen um die Fülle des Heiligen Geistes. Man muss darum kämpfen, dass der Herr Jesus im Zentrum ist. Man muss darum kämpfen, wenn irgendwo in meinem Leben dieser geistliche Tod gekommen ist, dass ich sofort Buße tue, dass ich das rausschmeiße, dass ich gereinigt durch Jesu Blut in ihm bleibe. Ich muss um meine Stellung in Christo kämpfen. Um das geht es hier. Und dazu sagt der Herr ganz klar, wachet und betet. 1. Timotheus 4,16 sagt er zum Timotheus, der Paulus, wache, das heißt, habe Acht auf dich selbst. Und das ist interessant, ich kenne Brüder, die beobachten die Endzeit, die können dir sagen, jede Verführung, die läuft. Bloß sie haben ein Problem, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Die wachen so schrecklich nach Hause, dass sie oft nicht mehr merken, wie der Teufel sich selber schon aufgerollt hat. Es fängt an, dass man sagt, habe Acht auf dich selbst. Ich muss zuerst mal wissen, wo der Teufel mich ergreift. Ich muss zuerst mal wissen, wo ich gefährdet bin. Und wenn das klar ist, dann können wir zu den Endzeit-Dingen gehen. Zuerst mal muss ich wissen, wo ich gefährdet bin. Und an das geht das Sendschreiben. Scheint es der seelsorgerlichste Sendschreiber von den sieben. Und jetzt erklärt der Herr Jesus weiter. Er erklärt es ganz minutiös, sodass kein Irrtum möglich ist. Er sagt dann, Vers 4. Doch du hast einige wenige Namen, selbst in Sardis, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, sie sind es wert. Und das ist was ganz Entscheidendes. Die Bibel benutzt das Bild des weißen Kleides der Gerechtigkeit als dem Stand, den jemand vor Gott hat. Und er sagt, es wird in der Endzeit so sein, dass bloß ein paar wenige sind, die sich hier nicht beflecken werden. Die sich aber beflecken werden, können sich reinigen. Was das bedeutet, steht in Jesaja 64, Vers 5. Wir sind allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Tugenden wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden führen uns dahin wie der Wind. Niemand ruft deinen Namen an oder macht sich auf, dich zu ergreifen, denn du hast dein Angesicht verborgen und uns dahin gegeben in die Gewalt unserer Missetaten. Das ist genau der Zustand, den der Sendschreiber beschreibt. Du bist im Zustand des geistlichen Todes und du kriegst die Kurve nicht, als Gläubiger Buße zu tun. Das ist genau der Zustand. Und das sagt die Bibel, dann kommt das befleckte Kleid richtig brutal raus. In Offenbarung 19, Vers 8 heißt es, das weiße Kleid, das nicht befleckte Kleid, das ist die Gerechtigkeit Jesu. Und wie man die kriegt, steht in Offenbarung 7, Vers 14, das ist nämlich das Hauptthema der ganzen Offenbarung. Er erklärt es. Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Sie haben ihre Kleider gewaschen. Sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Drum sind sie vom Thron Gottes. Drum kommen sie durch. Drum überleben sie. Und da ist ein ganz entscheidender Punkt. Der Herr zeigt hier eindeutig, dass vor allem in der Endzeit es von letzter Bedeutung ist, dass man hier absolut nüchtern, eiskalt und wachsam ist und dass man lernt, seine Kleider weiß zu halten, nämlich gereinigt durch Jesu Blut. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man den in der Endzeit nicht lernt, haben wir keine Chance. Wisst ihr, in der Endzeit, je weiter die fortschreitet, da wird man keine Zeit mehr haben für so dumme kleine Geplänkel, die man normalerweise als Gläubiger sich manchmal leistet. Ich werde es nie vergessen, ein alter Gläubiger hat einmal gesagt, ich habe den gut kannt und wir haben große Ehrfurcht vor dem alten Mann gehabt, hat er mal gesagt, wisst ihr, der Herr hat mir immer wieder erlaubt, über die Stränge zu schlagen. Die haben mich immer gewundert, dass der Herr es ihm erlaubt hat. Aber der Herr erlaubt es tatsächlich. Er erlaubt uns manchmal, über die Stränge zu schlagen. Aber wir müssen aufpassen, so wie es im Jesaja 61, 10 steht, die Kleider des Heils müssen weiß sein. Sie müssen gereinigt sein in Jesu Blut. Dieser geistliche Tod darf nicht in unserem Leben sein. Warum? Weil es in der Endzeit viel gefährlicher ist wie früher. Zur Zeit der Erweckung, merkst du das vielleicht nicht einmal, zur Zeit der Endzeit dringt dann dieser Zeitgeist durch und das potenziert sich dann. Es wird dann immer schlimmer. Wie ein Schneeball. der den Berg runterläuft. Und dann wirst du plötzlich mehr Probleme bekommen. Wenn du nämlich vom Zeitgeist bedrängt wirst, wo du in Zeit der Erweckung eben vom Zeitgeist nicht bedrängt wurdest. Das heißt, jenseits ist insofern gefährlich, weil der Zeitgeist dauernd auf dich einhackt. Ununterbrochen. Und darum ist es so wichtig, dass man das ein Herz bewahrt, gereinigt durch Jesu Blut. Wenn man das jetzt anguckt, ich möchte die Hebräerstelle nur lesen, um zu zeigen, wie Gott es sieht. Hebräer 11, 38. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten, Gebirgen, in Höhlen, Löchern der Erde. Das ist die Sicht Gottes. Gott sagt letztendlich, und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, er sagt uns, wie er die Gläubige sieht. Und zwar, er sagt hier, die Gläubige sind es wert. Vor Gott her sind die Gläubige wertvoll, und er sagt, die Welt ist der Gläubige gar nicht wert. So weit geht Gott. Und das ist der Grund, warum wir hier letztendlich uns bewusst sein müssen, dass wir Gläubige sind, gewaschen im Blut des Lammes, dass der geistliche Tod bei uns nichts verloren hat, dass dieser Zeitgeist, egal was er spielt, nur eine kurze Rolle spielen wird und ein paar Menschen ins Verderben reißen wird, aber uns nicht ins Verderben reißen soll oder darf, weil Gott will, dass wir gereinigt durch Jesu Blut, erfüllt mit dem Heiligen Geist, in Christus bleiben und einen klaren Weg gehen in drin sind. Nämlich das, was der Heilige Geist uns zeigt, verwirklicht Jesus allein. Und wenn das der Fall ist, dann wird auch Folgendes passieren. Vers 5. Wer überwindet, dann werden wir überwinden. Und er sagt, wer nämlich dann überwindet, der wird die weißen Kleider behalten. Der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und Gott wird seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, sondern wird den Namen bekennen vom Vater und vor den Engeln. Offenbarung 12, Vers 10, das große Kapitel, wo dann die ganze Gemeinde im Himmel ist, steht ganz klar, sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist genau das Thema von dem Sinnschreiben. Das heißt, Gott hämmert hier die Gläubige ein, dass sie unbedingt klar stehen müssen, dass sie unbedingt durch Jesu Blut überwinden müssen und dass sie die Sünde nicht dulden dürfen, gerade drin sind. Je verlockender sie wird, die wird immer raffinierter werden. Und was hier auch klar ist, dass das kein Irrtum passiert, Psalm 69, 29, er sagt hier ganz klar, so, man kann gelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Tilge sie aus dem Buch des Lebens, sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Wenn er in Ruhe lest, ich habe es nur noch mal formhalber draufgeschrieben, wenn er Hebräer 6 lest und Hebräer 10, dort steht ganz klar, dass wenn jemand mutwillig sündigt und freiwillig in die Sünde zurückgeht, und absolut abfällt, dass es dann ein Point of No Return gibt, wo es kein Zurück gibt. Da kann die ganze Brüderbewegung, da kann der ganze Calvinismus, da kann der Großteil der Christenheit was anderes lehren. Ist mir völlig egal. Die Bibel lehrt glasklar, dass auch ein wiedergeborener Gläubiger, wenn er hier freiwillig in die Sünde zurückgeht, wenn er hier letztendlich geistlich nicht in Ordnung ist, dass ein Punkt geben kann, nicht muss, aber geben kann, wo er letztendlich dann the point of no return erlebt, wo er nämlich nicht mehr zurück kann, wo er abfällt und wo er dann selbst als Gläubiger verloren geht. Das heißt, das Sendschreiben ist nicht eine theoretische Warnung, mir kann sowieso nichts passieren, sondern ist eine Warnung um Leben und Tod. Endzeit ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das muss uns klar sein. Und das meint er, drum sagt er, wenn du überwindest, werde ich dich nicht streichen aus dem Buch des Lebens. Wenn du nicht überwindest, Schlussfolgerung, dann wirst du gestrichen aus dem Buch des Lebens. Hebräer 3, 12 sagt es einmal ganz klar, so du dabei bleibst, in der Fülle des Geistes, in Christo, so du dabei bleibst, gereinigt durch Jesu Blut, falls du beim Herrn Jesus bleibst. Und alles andere ist absolut nicht in Ordnung. Und dann wird uns der Herr Jesus bekennen vom Vater im Himmel, so wie es in Matthäus 10, Vers 32 steht. Und nochmal sagt er am Schluss, Vers 6, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und da kommt jetzt nochmal was ganz Wichtiges in Lukas 8, Vers 18. Ich denke, das spielt eine große Rolle für uns Gläubige. So seht nun darauf, wie ihr hört. Und zwar, es wird eine riesige Rolle spielen in der Endzeit, wie wir hören. Wer wird zu uns reden? der siebenfache Gottesgeist. Sobald wir uns im Gebet neigen oder die Schrift öffnen, wird der Herr durch den siebenfache Gottesgeist zu uns reden. Und dann sollen wir aufpassen, wie wir hören. Wir sollen nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. 1. Korinther 4, Vers 6. Wir sollen hören, wie Jünger hören. Und dann wird der Herr uns durch diese Endzeit bringen. Ist er, der Mensch neigt dazu, dass er sich vom Teufel in den Zustand bringen lässt, wo er seine eigene Lösung schafft. Das ist der Mensch, so wie er lebt und lebt. Und ihr werdet sehen, es wird eine Annäherung auch der großen Kirche, es wird eine Annäherung der gesamten Religionen auch an unsere Richtungen geben. Sie werden um uns werben. Es wird erst zur offenen Konfrontation Schluss kommen, wenn wir absolut Nein sagen, wenn wir in der letzten Konsequenz noch Nein gesagt haben. Jesus allein und jeder, der sich bekehrt, geht verloren. Sobald wir diese Position ins Extrem verteidigen, wird es schwierig werden für uns. Aber es wird vorher, wird es eher für uns ein geistliches Gesülze geben. Es wird gefährlich werden und wir müssen uns stählen innerlich, so wie es hier steht. Nicht, dass uns geht wie die Reformation. Mit einem hervorragenden Anfang und mit einem elenden Ende. Guckt doch mal her, wo ist denn die Reformation gelandet? Was ist denn aus der lutheranischen und der reformierten Kirche geworden? Wo sind sie heute? Sodom und Gomorra in Reinkultur. Und genau um das geht es in Sardes. Dass man den guten Anfang, den er gemacht hat, wenn man Gott wirklich gedient hat, sich bekehrt hat und Herr Jesus gedient hat, dass man nicht abdriftet. Es gibt 100.000 Gelegenheiten abzudriften. Der Teufel wird schießen auf allen Ebenen. Er wird im Beruf schießen. Er wird in der Schule schießen. Er wird in der Familie schießen. Er wird im persönlichen Befinden schießen. Er wird dich angreifen auf jeder Ebene. Und dann letztendlich gilt es darum, wenn irgendwo geistlicher Tod ist, stärke das andere, dass der geistliche Tod rausfliegt. Tu Buße, lass dich reinigen durch Jesu Blut, lern wieder in Christus zu bleiben, lass dich vom siebenfachen Gottesgeist auf den Herr Jesus konzentrieren und bleib im Wort allein, bleib im Herr Jesus allein, guck drum, dass deine Kleider weiß sind und dann wirst du überwinden. Und dann wirst du nicht getilgt aus dem Buch des Lebens. Und dann bist du am Schluss, wenn die siebte Posaune erschallt, wenn der Jesus kommt, bist du 150% dabei, da wird nichts passieren. Aber das ist der Kampf in der Endzeit. Das ist das Raffinierte. Die Endzeit wird anders sein, wie wir denken. Das ist das Problem. Sie wird völlig anders sein. Sie wird 100-mal raffinierter, 100-mal überraschender und 100-mal teuflischer sein. Und da kann man sich nur stellen, indem man hier letztendlich sich selber stellt. Und so Gott will, werden wir das nächste Mal studieren, wie die wahre Gemeinde genau innerlich ist. Um dann zu sehen, wie die Gemeinde, die daneben steht, die drin seid, die abfällt, der Unterschied. Da wird man den Unterschied ganz krass sehen. Aber entscheidend ist, das, was hier letztendlich in Sardes geschrieben steht, das ist das, was man bewahren muss als wahrer Gläubiger. Wenn man das nicht tut, wird es schwierig. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Jesus, danke dir einfach, dass du dein Wort so klar bist, dass du uns zeigst, dass es gilt zu überwinden, dass wir dort, wo geistlicher Tod da ist, dass keine Rolle spielt, was wir für einen Namen haben, was wir für einen Ruf haben, was wir mal einst getan haben, dass wir uns einst bekehrt haben, sondern dass es heißen wird, ihr Ende sehe, dann gib einfach Gnade, dass wir jetzt gerade drin sind, in keinster Weise versendet, sondern dass wir hier gereinigt durch dein kostbares und teures Blut in weißer Kleider einhergehen, erfüllt mit deinem heiligen Geist, dich allein im Zentrum haben, dich, Herr Jesus, allein, und dir dem Lamme folgen, wohin du gehst, auf das du verherrlicht wirst, und durch dich, der Vater im Himmel, gib uns Gnade und das wird dein Licht hier. Amen. Amen.